Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Seit 4 Monaten führt Russland offen und breit angelegt Krieg gegen die Ukraine. Ein Ende ist nicht in Sicht. Erst heute sagt das russische Militär, sie hätten ukrainische Truppen im Osten des Landes von Nachschub abgeschnitten. Ob das stimmt, können wir nicht bestätigen. Aber was wir wissen, ernsthafte Gespräche über Frieden oder wenigstens einen Waffenstillstand, die gibt es im Moment nicht. Und unter diesem Eindruck des Angriffs haben die großen deutschen Friedensforschungsinstitute heute ihr jährliches Friedensgutachten vorgelegt. Die Forscher sprechen sich dafür aus, schon mal für die Zeit nach dem Krieg zu planen und Strategien für eine neue europäische Friedensordnung zu entwickeln. Es geht aber auch um das Thema Waffenlieferung, was bei uns auch so emotional diskutiert wird. Mehr als 40 Autorinnen und Autoren haben an dem Gutachten mitgewirkt. Und Claudia Baumgart-Ochse, die hat die Arbeit redaktionell betreut. Sie forscht bei der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung. Hallo, Frau Baumgart-Ochse.
Guten Abend, Herr Ramelow.
Friedensfähig in Kriegszeiten, das ist die Überschrift. Was heißt das für den Ukraine-Krieg im Moment?
Friedensfähig verstehen wir so, dass wir trotz der aktuellen Situation uns nicht vollständig dieser Logik des Krieges, der Logik von Eskalation und Gewalt unterwerfen sollten. Das Friedensgutachten wirft durchaus einen sehr nüchternen Blick auf diese aktuelle Situation. Da ist ein Aggressor, der einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führt und offensichtlich verfolgt er ja imperiale Ziele und er ist, wie Sie eben schon gesagt haben, im Moment nicht zugänglich für Verhandlungen. Trotzdem glauben wir, dass wir eben eine Doppelstrategie brauchen. Wir brauchen eben jetzt durchaus Druck auf dieses putinsche Regime. Wir brauchen die Sanktionen, wir brauchen auch Waffenlieferungen. Aber das muss eben das Ziel haben, zu einer Pattsituation zu kommen, um dann wirklich zu Verhandlungen zu kommen. Also diesen Druck auszuüben. Und zugleich müssen wir, das haben Sie auch schon angesprochen, schon für das danach planen. Also wir müssen jetzt schon überlegen, wie können wir irgendwann wieder in eine Friedensordnung, ist vielleicht noch zu hoch gegriffen, aber in eine Sicherheitsordnung in Europa wiederkommen.
Wenn Sie sagen, wir wollen uns dem nicht vollständig unterwerfen und Waffenlieferungen sind schon gerechtfertigt, das muss doch aber einer Friedensforscherin auch wehtun, das zu schreiben, oder?
Das tut uns allen hochgradig weh, das kann ich Ihnen versichern. Also wir haben auch wirklich darüber große Debatten geführt. Und ich denke, im Moment ist es vor allen Dingen wichtig, zwischen kurzfristigen Maßnahmen und der langfristigen Perspektive zu unterscheiden. Ich glaube, Putin lässt uns im Moment gar keine andere Wahl. Wenn uns die territoriale Souveränität der Ukraine etwas wert ist, dann bleibt uns im Moment gar keine andere Möglichkeit, als tatsächlich den Druck zu erhöhen. Mit Sanktionen, mit Waffenlieferungen. Und das tut in der Tat weh. Aber die langfristige Perspektive muss doch so sein, dass wir darüber nachdenken, wie wir dann irgendwann den Dialog wieder beginnen. Wie wir vielleicht in eine so etwas wie eine friedliche Koexistenz erstmal kommen. Also ganz basal, dass wir uns nicht gegenseitig destabilisieren. Das sind ganz basale Sachen, also ganz kleine Schritte. Und das wird sicherlich Jahre, Jahrzehnte dauern, bis wir irgendwann wieder zu etwas kommen, was mehr Kooperation auch beinhaltet.
Das sagt auch Kreml-Sprecher Dmitri Peskow heute. Ja, es wird eine lange Krise werden, hat er im amerikanischen Fernsehen gesagt. Wir werden dem Westen nie wieder vertrauen. Wo soll da die Grundlage sein?
Ja, die Grundlage, die gab es ja auch im Kalten Krieg im Grunde nicht. Und trotzdem gab es sowas wie eine Annäherung dann nach einer Weile. Also das wird lange dauern. Vielleicht wird es auch erst dann sein, wenn sozusagen Putin selbst nicht mehr an der Macht ist, obwohl wir auch nicht wissen, was danach kommt. Die Szenarien sind ja auch da unterschiedlich. Aber ich glaube, es braucht wirklich einen sehr langen Atem, um dann wieder zu beginnen. Aber dieses gegenseitige Vertrauen ist vielleicht auch am Anfang gar nicht unbedingt nötig, sondern erstmal eine Interaktion, wieder ins Gespräch kommen, kleine Schritte, vielleicht rüstungskontrollpolitische Schritte, wechselseitig sich nicht weiter zu destabilisieren und sozusagen in Ruhe zu lassen. Das wären wirklich sehr kleine, basale Schritte.
Es gibt ja kaum noch Rüstungsabkommen und es gibt auch Berichte, dass die Atommächte, nicht nur die Amerikaner und die Russen, in ihr Atomarsenal weiter investieren. Das klingt alles so, als ob das, was Sie da aufgeschrieben haben, ein Ideal ist, aber weit weg von dem, was wir gerade tatsächlich erleben.
Das glaube ich eigentlich nicht.
Ideal ist schon zu viel gesagt, natürlich.
Nein, wenn Sie das Friedensgutachten gucken, ich glaube, das ist eine ziemlich nüchterne Analyse. Genau, was Sie gesagt haben, dass die rüstungskontrollpolitischen Verträge leider in den vergangenen Jahren alle sozusagen deutlich zurückgefahren wurden oder gar nicht mehr existieren. Das hat natürlich auch eine Situation vorbereitet, in der wir jetzt sind. Und das ist sicherlich hochdramatisch. Aber trotzdem, wir müssen ja in die Zukunft denken. Was wäre denn die Alternative? Die Alternative wäre sozusagen, sich wirklich auf Dauer in so einen Kriegszustand zu begeben. Das kann es natürlich nicht sein. Und ich schöpfe schon auch Mut aus, beispielsweise aus der Geschichte, wie wir aus dem Kalten Krieg rausgekommen sind, auch wenn wir jetzt in einer sehr anderen Situation sind. Aber ich denke schon, wenn man auf die Langfristperspektive schaut, ist das nicht naiv.
Sie schreiben auch gleichzeitig im Bericht, dass wir aufpassen müssen, dass wir die nukleare Eskalation nicht weiter vorantreiben. Das ist dem Bericht ein eigenes Kapitel wert. Das ist tatsächlich etwas, was Sie alle sehr bewegt hat. Fürchten Sie das tatsächlich?
Ich glaube, man kann es einfach nicht komplett ausschließen. wenn Sie daran denken, dass auch in Deutschland kaum jemand vorhergesehen hat, dass Putin diesen Krieg tatsächlich anfängt, dann wäre ich jetzt auch unsicher zu sagen, nein, er wird nie Nuklearwaffen benutzen. Also ich glaube, ich wäre sehr vorsichtig, das auszuschließen. Ich glaube, das wären die Herausgeberinnen und Herausgeber und Autoren des Friedensgutachtens auch. Deswegen sollte man wirklich vorsichtig sein, welche Schritte man geht und die unterlassen, die diese Eskalation herbeiführen. Wir glauben beispielsweise, dass es eigentlich nicht darum gehen kann, jetzt dieses Regime Putin abzusetzen, ne? Regime Change, wie die Amerikaner das nennen. Das sollte nicht unser Ziel sein. Oder auch Russland langfristig wirklich massiv zu schwächen. Das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel von Waffenlieferungen und von Sanktionen ist wirklich, Verhandlungen zu ermöglichen.
Obwohl, das schreiben Sie ja auch, Sanktionen auch tatsächlich Notlagen verschärfen können.
Das stimmt. Man muss bei Sanktionen immer sehr genau darauf achten, was sie für humanitäre Konsequenzen haben. Da haben Sie vollkommen recht und das steht auch im Gutachten. Also Sanktionen sind auch kein Allheilmittel. Sanktionen wirken auch nicht kurzfristig, sondern eher auf die lange Sicht. Und manchmal bewirken sie auch gar keine sofortige Verhaltensänderung bei dem, der sanktioniert wird, sondern sie sind eher dazu da, zu zeigen, hier, das sind jetzt wirklich für uns rote Linien und hier schreiten wir jetzt ein, wir halten die Ordnung aufrecht und schrecken vielleicht auch künftige Regelverstöße damit ab.
Es gibt auch einen Schwerpunkt über Konflikte, die aus diesem Konflikt heraus entstehen können, also ja. Konflikte der Zukunft. Was sind die Szenarien, vor denen Sie sich fürchten?
Das schlimmste Szenario sind natürlich die Schwierigkeiten, die jetzt entstehen, dadurch, dass die Ukraine und Russland keine Getreideexporte mehr, keine Nahrungsmittelexporte, auch Düngemittelexporte mehr in die Länder beispielsweise des Nahen Ostens, aber auch Länder Afrikas mehr machen. Und das ist ein Riesenproblem. Wir haben ja gesehen, beispielsweise im arabischen Frühling, dass gerade aus solchen sogenannten Brotkonflikten erhebliche Unruhen, Proteste und auch Gewalt entstehen können. Und natürlich werden da Menschen die Lebensgrundlagen ja entzogen. Und das sehen wir sehr, sehr kritisch. Und wir hoffen, dass sich die westlichen Länder zusammenraufen und genügend Geld auch in die Hand nehmen, um jetzt sozusagen die Getreidespeicher für diese humanitären Notlagen, die wahrscheinlich kommen werden, um die Getreidespeicher dafür zu füllen und auch beispielsweise das Welternährungsprogramm wirklich massiv zu unterstützen.
Mehr als 40 Autorinnen und Autoren haben das Friedensgutachten 2022 geschrieben und Claudia Baumgart-Ochse, die hat diese Arbeit redaktionell betreut. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.